was anderes holen. Also, genug Spaß, ja, aber es war eine sehr schöne Zeit. Und jetzt wollen wir Spaß einer anderen Art haben oder Freude einer anderen Art haben, indem wir im Wort Gottes hineinschauen und uns mit einem Thema auseinandersetzen, das, wenn man es einfach liest, denkt man ja, was ist so schön daran? Das klingt eigentlich ganz schlecht. Glückselig, sagt uns der Herr Jesus in Matthäus 5 und Vers 10. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wir lesen solche Stellen und denken, boah, das ist aber überhaupt nicht schön. Verfolgt werden, wer will dann das erleben? Ich glaube, auch hier ist es nicht, dass der Herr Jesus uns sagt, hey, ihr sollt jetzt irgendwie Lust auf Verfolgung haben. Ich hoffe, dass irgendwann ich verfolgt werde, sondern er spricht hier wieder diese allgemeine Herzenszustand eines Jüngers Jesu an oder ein Himmelsbürger an. Inwiefern ist ein Jünger Jesu, ist ein Bürger des Himmelsreich Gottes bereit, Gerechtigkeit zu verleugnen? Du sagst, was? Jetzt habe ich es negativ formuliert. Wenn ich wirklich Jesus kenne und ihn liebe, wenn ich wirklich Gottes Gerechtigkeit verstanden habe, wie leicht ist es für mich, diese Gerechtigkeit zu ignorieren oder zu irgendwelche Ausreden zu schaffen, damit ich meine, ich muss und ich kann meinen eigenen Weg gehen oder ich kann mich diese Welt Betrachtung, diese Weltzeitgeist aneignen. Das ist ganz okay. Oder bin ich in meinem Herzen schon an dieser Stelle, dass mein Hunger und Durst für Gerechtigkeit so stark ist, dass wenn es darauf ankommt, Gerechtigkeit verleugnen, Jesus verleugnen oder Verfolgung erleben, ist es keine Entscheidung für mich. Verfolgung ist die einzige Möglichkeit. Die Gerechtigkeit verleugnen, Gerechtigkeit ablehnen, Gott ablehnen, kommt nicht in Frage. Vielleicht sagst du, was ist jetzt damit genau verbunden? Bevor wir das betrachten, ich möchte etwas kurz, was diese Matthäus-Bergpredigt angeht, ansprechen. Weil wir haben hier, wenn du das liest, du merkst, in Vers 11 ist auch dort ein glückselig. Und die Verse 11 und 12 drehen sich auch um eine gewisse Art von Verfolgung. Manche, die die Bergpredigt betrachten, würden alle drei Verse, 10, 11 und 12, alle in einem Topf schmeißen und sagen, das ist eigentlich ein und dasselbe Aussage des Herrn. Nur in Verse 11 und 12 holt er mehr raus und erklärt nur tiefer, was da mit verbunden ist. Ich möchte nicht sagen, dass das falsch ist. Ich möchte aber ein bisschen genauer differenzieren. Mit Vers 10 haben wir sehr wohl eigentlich den Abschluss von diesen mehrere acht Seligpreisungen, die wir betrachtet haben. Und das kann man ganz leicht merken. Schau Vers 3 an. Da fängt er an mit diesen Seligpreisungen. Und da sagt er, glückselig sind die geistlich Armen. Was ist dann die Auswirkung? Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das ist, wie er anfängt. Und dann schließt er diesen Abschnitt in der gleichen Predigt. Der Predigt hört nicht auf, aber es ist so wie Punkt 1 und dann Punkt 2. Okay? Punkt 1 sozusagen hört dann mit Vers 10 auf, weil hier steht auch, glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und schau, was ist die Auswirkung? Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Siehst du, das ist Anfang und Ende, so wie ein Klammer. Und er sagt, so ist es. Merk auch, dass in den acht Seligpreisungen, die wir bis jetzt hatten, spricht er von die. Glückselig sind die. Also er spricht allgemein. Aber dann ab Vers 11 und dann Vers 13, Vers 17 sagt er, glückselig seid ihr. Und er spricht die Zuhörer sehr direkt und sehr persönlich an und sagt, ich meine euch. So, die ersten Seligpreisungen sind eine allgemeine Darstellung der Gerechtigkeit Gottes, eine Beschreibung der Himmelsbürger, eine Beschreibung, wer im Reich Gottes dann tatsächlich dabei ist, sozusagen. Aber dann ab Vers 11, und das werden wir nächste Woche dann angehen, ab Vers 11 fängt der Herr Jesus an und sagt, wisst ihr was? Aber wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr dieses glückselig sein, es ist nicht genug, einfach diese ganze Gerechtigkeit, das Ganze, was auch im Alten Testament deutlich gesehen wird, ihr müsst an mich glauben. Ihr braucht mich. Ich bin euer Messias. Ich bin die Erfüllung von der Verheißung Gottes im Alten Testament. Jesus Christus ist der Einzige. Und wenn du daran denkst, in Vers 11 und 12 verbindet er seine Jünger, die für ihn reden, die ihn nachfolgen, die ihm dienen, mit den Propheten im Alten Testament, die für Jahwe gesprochen haben, die Jahwe gedient haben, die Jahwe Gott vertreten haben auf Erden. Und vergleicht sich damit nicht nur mit dem Alten Testament und mit den treuen Männern im Alten Testament, sondern er vergleicht sich selbst mit Gott. Das ist eine große Sache. Aber das ist, was der Herr Jesus ständig getan hat. Er hat die Wahrheit gesagt. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. So, heute betrachten wir aber dieses allgemeine Prinzip, das in Vers 10 zu finden ist, dass glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Jesus will uns damit sagen, dass es gar nicht so ungewöhnlich ist, wenn jemand die Gerechtigkeit Gottes wirklich angenommen hat, dazu steht, dass in dieser sündhaften Welt, in dieser gefallenen Welt, wo viele, viele Menschen Gott mit Absicht ablehnen und ihren eigenen Weg gehen wollen, dass es nicht immer so leicht sein wird, dass es sehr wohl dahin kommt und dazu führt, dass man Verfolgung oder ja wirklich Negatives erlebt, weil man zur Gerechtigkeit steht. Ein Beispiel. Was für Gerechtigkeit? Was ist Gottes Standard, wenn es darum geht, wie wir miteinander umgehen? Darf eben Mann A, Mann B, wenn Mann B ihn, das ist jetzt schlecht formuliert, aber nehmen wir Namen. Darf Bob eben Frank umbringen, wenn Frank Bob eben gerade nervt? Ist das gerecht vor Gott? Wenn jemand dich nervt, wenn jemand du ein Problem hast, wenn es dein Leben ein bisschen schwer macht, bring ihn einfach um, beseitige ihn. Kann man das aus der Gerechtigkeit, also aus Gottes Wort rechtfertigen und sagen, das ist gerecht vor Gott? Die Antwort ist natürlich nein. Eindeutig, du darfst nicht morden. Okay? So, wie stehen wir dazu? Glauben wir das? Inwieweit glauben wir das? Was, wenn unsere Gesellschaft sagt, das sind aber keine Menschen, das sind Untermenschen. Und wir sind die wichtigen, die richtigen Menschen. Da die jetzt keine richtigen Menschen sind, kannst du die umbringen. Wie stehen wir dazu? Sagen wir, okay, ja, passt schon, also weil es dreht sich um Menschen und jetzt unsere Gesellschaft hat diese gesamte Kategorie von Menschen als Untermenschen bezeichnet und deswegen kann man die jetzt einfach ausradieren. Was sagen wir alle? In Unison sagen wir alle, nein, das geht nicht. Nein, nein, Gott bestimmt, wer ein Mensch ist und wer kein Mensch ist und ein Mensch ist ein Mensch, okay? Hautfarbe ist egal, Nationalherkunft ist egal, also ein Mensch ist ein Mensch. Mann, Frau ist egal. Ein Mensch ist ein Mensch. So, was tun wir dann als Kinder Gottes, wenn unsere Gesellschaft das tut? Eine gesamte Gruppe von Menschen als Nichtmenschen betrachtet. Wir schauen die Geschichte hinein, wir wissen, was passiert ist. Aber liebe Geschwister, das passiert heute. Heute, 2023. Das passiert hier in Wien. Ständig. Welche Gruppe Menschen Gottes wurde als Nichtmenschen von unserer fast weltweite, nicht ganz fast weltweit, aber viele, viele Nationen, viele, viele Ärzte, welche Gruppe von Menschen werden als Nichtmenschen bezeichnet? Das sind eigentlich die ungeborenen Menschen. Und Gott sagt uns in seinem Wort, dass er eben im Mutterleib uns erkannt hat. Wir sind nicht erst nach der Geburt Menschen geworden. So wie könnte es sein, dass man auch in so eine Situation hineinkommt, wo man diese Gerechtigkeit Gottes erkennt und sagt, okay, ich muss dazu stehen. Ich kenne einen Fall von einem Verwandten von Grace, der Krankenpfleger war. Er ist mittlerweile verstorben, aber in seinem Spital, wir wissen nicht die ganzen Details, aber es drehte sich irgendwie darum, dass da er nicht bereit war, bei Abtreibungen unterstützend mitzuwirken, musste er seinen eigenen Job dann eigentlich verlassen. Er hat seinen Job verloren. Er wurde nicht gekündigt, aber er konnte nicht weiterarbeiten. Das ist dann eben, du stehst für Gerechtigkeit ein und du bist nicht bereit, einfach damit du deinen Job oder deinen Lebensunterhalt weiter beziehen kannst, solche Gerechtigkeit Gottes zu verleugnen. Oder ein anderes Beispiel hier in Österreich, vor einigen Jahren. Ganz liebes neues Ehepaar, die kurz in der Gemeinde war, dann sind sie ja von Wien weggezogen. Die Frau arbeitete in einem Labor, wo man eben testet, was gerade im Lebensmittel drin ist. Und dann natürlich gibt es diese Etiketten. Und auf der Etikett steht, was drin ist. So viel Zucker, so viel, also was weiß ich, Mehl und irgendwelche Chemie. Aber da wurde Druck ausgeübt, die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zu fälschen, damit es besser ausschaut aus dem Etikett. Anders gesagt, zu lügen. Was tust du? Ist es gerecht? Der Chef sagt, ach, sei nicht so genau. Es dreht sich aber nicht um genau, es dreht sich um, was ist drin? Was ist das eigentlich? Ist das jetzt Mehl oder ist das Mehlwürmer? Also keine Ahnung. Also was ist in diesem Produkt drin? Und sie hat dann gesagt, nein, ich kann hier nicht weiter arbeiten. Ist das Verfolgung? Es ist nicht Verfolgung, wie wenn jemand mit einem Maschinengewehr dich nachjagt, aber es ist eine gewisse Art und Weise, wo du Negatives erlebst, wo du nicht einfach normal weitermachen kannst, weil die Welt sagt, na, Gerechtigkeit ist uns nicht so wichtig. Wir erstellen unsere eigene. Aber du als Himmelsbürger musst sagen, nein, ich stehe nicht nur vor Menschen, ich stehe vor Gott. Und ich kann nicht Gottes Gerechtigkeit verleugnen. Eine ganz kleine Art und Weise auch, wie unser Sohn Caleb das erlebt hat. Und das ist wirklich eine Kleinigkeit. Aber ich glaube, unsere Kinder können das auch gut nachvollziehen. Caleb war damals in der Klasse in einer Schule hier, im Gymnasium. Und der, ich glaube, das war sein 9. Schuljahr oder 5. Weiterführende. Und die mussten, alle in der Klasse mussten gemeinsam mit jemand anders ein Projekt machen und dann ein Referat vor der ganzen Klasse eben geben, eine Tafel erstellen. Dann gab es so eine Zeit, wo jede Gruppe dann ihre Arbeit vorgestellt hat. Und es sollte einfach eine wissenschaftliche Methode angewendet werden und eine These sozusagen begründet und dann bewiesen werden. Caleb und sein Freund, der auch gläubig ist, haben sich entschieden, wir wollen einfach allgemein wissenschaftliche Begründungen oder wissenschaftliche Indizien zusammenstellen, die für die Schöpfungsgeschichte sprechen. Das wurde vom Klassenvorstand auch angenommen. Der Klassenvorstand sagte, okay, aber das müsst ihr wirklich wissenschaftlich angehen. Eben Thesen und so weiter. Und das haben sie dann auch gemacht. Und übrigens, noch einmal, es gibt heute ungläubige Menschen, die anhand von DNA, die anhand von eben Wahrscheinlichkeitsberechnungen, die anhand von vielen Facetten, heute, die sind nicht einmal gläubig, heute stellen sie die Evolutionstheorie massiv in Frage. Viele, die nicht einfach diese blinde Gehorsam, blindes Vertrauen, blindes Glauben einfach annehmen. So, es ist nicht etwas, das nur gläubige Leute nicht annehmen. Die haben das wirklich gut gemacht. Aber dann kam es dazu, dass es präsentiert werden sollte und dass sie auch die Note dafür bekommen sollten. Klassenvorstandslehrer sagte, ihr habt das wirklich ganz sauber argumentiert, ihr habt sauber eure Gründe gegeben, habt sauber auch eure Ergebnisse präsentiert. Das ist eine saubere wissenschaftliche Arbeit. Sie haben jetzt nicht versucht, durch das Wort Gottes, das natürlich ist der Grundlage, aber sie haben einfach diese wissenschaftliche, deutliche Dinge gebracht, die Evolution nicht eigentlich unterstützen, sondern vielmehr, dass es muss einen Schöpfer geben, unterstützen. Es muss ein intelligenter Anfang geben für das Ganze. Klassenvorstand war ganz begeistert, ganz lieb, ganz nett. Aber die Wissenschaftslehrerin, also die Lehrerin, die dafür zuständig war, als es dann dazu kam, sie hat dann beide Jungs vor der ganzen Klasse dann sozusagen die Leviten gelesen. Wie könnt ihr schon sowas überhaupt und so weiter. Und dann war sie nicht einmal bereit, eine Note, die zwei für diese Arbeit zu geben. So in der Art von, wenn du sowas jetzt behaupten willst, das ist nicht mal eine Note wert. So eine dumme Idee. Ich meine, es ist wirklich traurig, weil du kannst Professoren von Harvard-Universität finden, die Evolution in Frage stellen. Und würden sie jetzt dort zu dieser Schule gehen und dort präsentieren, das ist nicht möglich, was da eben behauptet wird, dann würde diese Wissenschaftslehrerin, die Harvard-Professor, keine Note geben. Sagen, du bist ein Idiot. Weißt du, das ist ungefähr auf dieser Ebene, was man da befindet. War das leicht für meinen Sohn und für seinen Freund? Nein. Aber was sollen sie tun? Vor der Klasse sagen, bitte entschuldige uns, was haben wir uns gedacht? Wir haben einfach wissenschaftliche Arbeit. Es ist nur, wir sind so dumm, wir hätten einfach blind glauben sollen, was alle uns sagen. Gerechtigkeit ist etwas, das mit Wahrheit verbunden ist, mit Realität verbunden ist. Und es ist immer wieder der Fall, leider, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, es ist immer wieder der Fall, dass diejenigen, die für das, was wahr ist, eintreten, heute verfolgt werden. Das ist in so vielen Facetten. Wir haben in den vergangenen 7 Mal, dass wir die Seligpreisung betrachtet haben, eben die geistlich Armen betrachtet. Ihre ist das Reich der Himmel. Die Trauernden, sie werden getröstet werden. Die Sanftmütigen, sie werden das Land erben. Die nach der Gerechtigkeit hungern und dursten, sie werden satt werden. Und ich darf hier wieder erwähnen, dass diese Punkt 4, die hungern und dursten nach Gerechtigkeit, sozusagen der Gipfel ist, die Bekehrungspunkt ist. Davor ist es vorbereitend dafür. Also ich erkenne meine Sünde, ich erkenne und traure über die Situation in dieser Welt. Und in mir entsteht ein Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Und natürlich, nur in Jesus wird dieser Durst und Hunger gestillt, in eigener Kraft nicht. Du bist nie gerecht genug, aber dann siehst du Jesus. Es ist Raum an dem Kreuz für mich. Er ist für mich gestorben. Und ich hungere danach, ich will mit Christus verbunden sein. Und daraus dann entsteht eine Barmherzigkeit. Ich habe Barmherzigkeit erlangt oder bekommen von Jesus und das möchte ich auch weitergeben. Und das möchte ich auch anderen Leute zeigen. Das entsteht dann aus meinem Herzen. Oder ein reines Herz. Ich kann mit dem ganzen Schmutz dieser Welt nicht glücklich werden. Es ist schlimm. Ich will das nicht. Ich will ein reines Herz. Das fängt mit mir an. Und dann geht's weiter. Jeder Einzelne sieht die persönliche Verantwortung. Sie werden Gott sehen, werden Gott schauen. Das ist wieder nur in Christus möglich. Und dann letztes Mal, die Friedfertigen. Es reicht nicht, dass ich mit Gott Frieden habe und genieße. Ich muss, ich will, ich darf ein Werkzeug in der Hand Gottes sein, um Frieden in dieser Welt zu verbreiten. Ich will ein Friedensstifter sein. Ich bin nicht einer, der gerne streitet. Ich will das gar nicht. Und da steht auch, sie werden Söhne Gottes heißen. So ist die Familie Gottes. Eine friedliche, harmonische Familie. Ich habe versucht, mit meine exzellente musikalische Begabung letzte Woche den Unterschied zu zeigen zwischen Dissonanz und Harmonie, wo es dann nicht schön klingt. Das ist nicht Frieden. Aber wo Harmonie vorhanden ist, wo es dann zueinander passt, das ist Frieden. Und das ist, was der Herr in unser Herzen geben möchte. Ist das nicht schön? Ich liebe harmonische Musik. Und in deinem Herzen, wenn du denkst, in meinem Herzen klingt ein wunderschönes Lied im Herrn, das ist harmonisch. Und ich habe diese Art von Freude im Herrn Jesus Christus. Und ich möchte das an andere Menschen auch weitergeben. Wir merken an allen diesen Facetten, dass eben der Christ ist etwas, bevor er etwas tut. Und daran unser Herz ist, was der Herr eigentlich, woran er arbeitet. Und wir merken immer wieder, wir lesen diese Liste, wir lesen auch heute, glückselig, also eine gesegnete Position vor Gott haben die Menschen, die wegen Gerechtigkeit verfolgt werden. Ihre ist der Reich der Himmel. Wir merken, wenn wir da nachdenken, schaffe ich das in eigener Kraft? Und die Antwort ist, nein. Alle diese Dinge führen uns zu Christus hin. Ich brauche seine Gnade und seine Kraft. Was ist es, das in mir entsteht? Wie gestern Abend. Ich war nach Hause. Es ist, was weiß ich, bis dahin war es wahrscheinlich 10:30 am Abend. Und ich gehe dann eigentlich von einem dieser Knotenpunkt da in Stadlau und ich fahre da durch. Und dann kommt irgendeiner, der meint, er hat es wirklich eilig. Und ich habe keine Ahnung, wie schnell. Ich denke, der hat wahrscheinlich 100 km/h, ist er gefahren, ein 50er-Knoten-Ding. Und dann mit wenig Abstand vor mir, wusch, boom, und dann weiterfahren. Ich habe ihn gar nicht gesehen, hat mich erschrocken, ich war todmüde. Was ist es, das in mir dann als erstes entsteht? Herr, bitte hilf dieser arme Mann, der lebt für sich und denkt nicht an andere. Ist das, was am ersten in mir entsteht? Nein, das erste ist, boah, was ist ja da los, was für ein Dummer. Weißt du, und du denkst, okay, Herr, ja, okay, warum tun Leute das? Warum sind Leute so gehetzt? Ihr Leben ist gehetzt. Sie glauben, es ist da. Eigentlich darf ich da Mitleid haben. Der Herr wirkt immer an uns. Weiter und weiter, damit wir eines Tages das große Bild als erstes immer wieder betrachten. Okay, so liebe Geschwister, heute schließen wir diese erste 8 und nächste Woche fangen wir dann an mit der restlichen Predigt. Aber wir betrachten dann eben diese Wahrheit. Glückselig, lass uns das gemeinsam lesen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Okay. Heute gibt es große, große, sogar Glaubensrichtungen, die diese Stelle hier verleugnen. Sie behaupten, dass wenn du Jesus treu folgst, wirst du gesund, reich und glücklich sein in allen Facetten deines Lebens. Ich finde es spannend, dass der Herr Jesus hier etwas ziemlich anderes sagt. Er sagt eigentlich, du bist sogar glückselig, wenn du verfolgt wirst um der Gerechtigkeit willen. Das ist etwas, womit du eigentlich rechnen kannst. Sehr oft wird in dieser Welt Gerechtigkeit verfolgt und Ungerechtigkeit gefördert. Ist das nur meine Erfahrung? Habt ihr das auch erlebt? Seht ihr das auch in unserem Zeitgeist? Sieht man das auch nicht oft sogar am Arbeitsplatz? Die verschiedenen Dinge erlebt man, wo das hergezeigt wird. Das macht uns zu schaffen. Und die Frage, die sehr oft in uns vorkommt, wenn wir nicht korrekt biblisch denken, ist, Herr, wo bist du? Gott, warum lässt du das zu? Und wir geben Gott die Schuld dafür. Ich fand es toll, wie der Herr auch Sascha da geleitet hat heute in Bezug auf eben dieses Konzept von Judas. Manche behaupten, dass Judas da einfach ein Opfer Gottes war. Und er hatte keine andere Möglichkeit. Er war vorherbestimmt, das zu tun und der Arme. Aber das entspricht nicht die biblische Lehre. Natürlich, wie Sascha gesagt hat, Jesus wusste, was Judas tun wird, aber Judas hat das aus seinem eigenen freien Willen getan. Es war seine Entscheidung, obwohl er so viel Gnade vom Herrn bekommen hat. Die souveräne Kraft und Macht Gottes ist so groß, dass er in der Lage ist, seinen Plan trotz unserer dumme und sündige Entscheidungen weiterhin voranzubringen. Aber er ist nicht derjenige, der die anderen bestimmt zu sündigen. Gott versucht uns nicht zur Sünde und er verleitet uns nicht zur Sünde und schon gar nicht bestimmt, dass wir sündigen. Nein, er ist heilig und gerecht. Wie soll das funktionieren? Er ist nicht ein bestimmender Gott, der wie Marionettenspieler herumführt und wir müssen einfach alles machen und der eine ist dafür bestimmt und der andere ist dafür bestimmt. Nein, er gibt uns einen echten Willen. Und innerhalb von diesen echten Willen, die wir haben, ist er so groß und so gut, dass egal, was diese sündhaften Menschen mit uns tun, er den Sieg in unserem Leben haben kann und uns segnet und uns stärkt und uns führt. Er ist einer, der uns hilft, Schritt für Schritt vorwärts zu gehen. Wir dürfen uns auf ihn verlassen. Und denk nicht, dass wenn jemand dich misshandelt, um Gerechtigkeit willen oder vielleicht sogar aus anderen Gründen, dass Gott das irgendwie verursacht hat. Es gibt sogar christliche Lehrer, die behaupten würden heute, dass wenn ein erwachsener Mann ein kleines Kind missbraucht, dass Gott das vorbestimmt hat. Weil Gott eben so mächtig ist, wenn er das nicht bestimmt hat, dann hat er die Kontrolle verloren. Ich darf nur einfach offen dazu sagen, liebe Geschwister, ich weiß nicht, wo solche Ideen herkommen, aber sie kommen nicht aus dem Wort Gottes. Das ist nicht, wie unser Gott ist. Wusste Gott, dass das passieren wird? Natürlich wusste er das. Warum hat er es nicht verhindert? Die Bibel macht das deutlich. Der Tag der Rechenschaft ist nicht heute. Es ist später. Alles wurde in Büchern geschrieben. Alles wird vor dem Herrn eben gebracht. Jeder wird Rechenschaft für seine Sünden ablegen. Und wenn er nicht in Christus errettet ist, hat er keine Hoffnung. Wenn er aber zum Glauben kommt, dann wird auch diese Sünde reingewaschen. Aber dann wird er auch alles tun, um das in Ordnung zu bringen, um das zu bereinigen, um sich selbst zu demütigen. Um die Opfer, die er hat, irgendwie zu zeigen, dass er sich wirklich, wirklich verändert hat und alles machen, was möglich ist, um diese Menschen, die gepeinigt wurden in der Vergangenheit, jetzt ein Segen für sie zu sein. Lange Rede, kurzer Sinn, verschieb nicht den Schuld auf Gott, wo Menschen die Schuld tatsächlich haben. Da, wo seine Souveränität zu sehen ist, ist, dass er als König alles zur Rechenschaft ziehen wird eines Tages. Und niemand wird frei kommen mit solchen Sünden vor ihm. Er ist gerecht und er ist gut. Und dass er uns, egal was wir erleben in dieser sündige, schlimme Welt, dass er uns Gnade und Kraft gibt, ein Zeugnis für ihn zu sein, ob wir leiden oder nicht. Ein Leben für die Ewigkeit zu führen, das tatsächlich Bedeutung und Wert hat. So, wir erleben diese Tatsache und es macht uns zu schaffen. Und unser Fazit heute ist ganz einfach. Jesus verspricht, dass die Gerechtigkeit Gottes das letzte Wort haben wird. Glaubst du das? Vielleicht sagst du, nein, ich will es jetzt sehen. Ich habe nicht gesagt und auch Jesus hat nicht gesagt, es wird jedes Wort haben. Ganz im Gegenteil, du siehst überall in der Schrift, im Alten Testament, überall in dieser Welt, wo Gott uns Raum lässt, damit wir Buße tun können, damit wir Vergebung erleben können, wird immer wieder Ungerechtigkeit vorkommen. Aber denk nicht, dass deswegen Gottes Gerechtigkeit nicht das letzte Wort haben wird. Schau ganz kurz, was Paulus sagt in 2. Timotheus Kapitel 3 und Vers 12. 2. Timotheus, Kapitel 3. Ich glaube, fangen wir mit Vers 10 eigentlich an. Paulus spricht eben den jungen Timotheus an und ermutigt ihm eigentlich im Dienst und schreibt, lieber Timotheus, du wirst nur Freude haben, das Leben wird immer leicht sein, alle Menschen werden auf dich hören, so wie es bei mir war. Ist das, was er sagt? Ganz im Gegenteil. Vers 10. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren. Das sind wieder diese schöne christusähnliche Eigenschaften. Sehr, sehr ähnlich wie die Frucht des Geistes, oder in Galater 5. Aber dann schau Vers 11 an. In den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allem, oder allen, was? Aus allen hat mich der Herr gerettet. Er sieht, dass der Herr ihm treu beisteht in all diese Verfolgungen und Schwierigkeiten. Und dann Vers 12. Und manche, die gottesfürchtig leben, was? Habe ich da? Oh nein. Ach, schon wieder. Schon wieder ein Wort, das wir gerne anders haben würden, oder? Ach, na stimmt. Nicht manche. Da steht tatsächlich. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Liebe Geschwister, wir merken hier in dieser Stelle das, was Paulus in Römer 1 sagt. Ihr könnt gerne Römer 1 auch aufschlagen hier. Da steht in Abvers 28, und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten. Also das sind Menschen in dieser Welt, die Gott ablehnen. Römer 1 sagt, es gibt alles, was sie brauchen, um erkennen zu können, dass es Gott gibt und dass er sich offenbart hat. Die Natur ist mehr als genug. Und das stimmt wirklich. Denk darüber nach. Schau ein Kolibri an und stell dir die Frage, wie ist das aus Zufall entstanden? Schau Schmetterling an. Schau bitte schön eine Fliege an. Okay? Und das soll aus Zufall entstanden sein. Und dann schau die Ökosysteme dieser Welt an. Wenn ein kleines Teil aus diesem ganzen Ökosystem fehlt, geht das Ganze zugrunde. Wenn deine Blutgerinnung wenn nicht alle Bestandteile da sind, dann verblutest du, wenn dein Blut nicht korrekt zusammengebaut ist. Es gibt so viele Dinge. Römer 1 sagt, Gott hat sich offenbart, man muss und kann ihn erkennen, indem man das anschaut und nachdenkt. Aber die Menschen lehnen das ab. Und dann, gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdigen Gesinnungen zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit. Hier haben wir eine lange Liste jetzt. Es ist liest wie eine Tageszeitung. Aber nicht nur 2023, schau die ganze Geschichte durch, eine tägliche Tageszeitung seit Anfang an. Das ist, was Sünde in unserer Welt bewirkt. Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen. Auch interessant, oder? Manchmal stehst du da und denkst, wie kommt man auf so eine Idee? Das ist so verkehrt. Erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Das ist, was diese Welt beschreibt ohne Jesus in vielen, vielen Facetten. Und Vers 32, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen. Okay? Obwohl sie Gerechtigkeit erkennen, wie Gott dazu steht, was Gott dazu sagt. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Das ist eine schlechte Beschreibung. Oder das ist eine verurteilende Beschreibung von unserer Welt. Jesus hat es sehr ähnlich gesagt in Johannes 3, Vers 19 bis 21. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Das ist Johannes 3, 19 bis 21. Okay, so wir sehen dieses Prinzip im Alten Testament, im Neuen Testament. Wir leben in einer Welt, die die Gerechtigkeit Gottes von Natur aus nicht annimmt, sondern ablehnt. Und Verfolgung entsteht daraus. Menschen, die im Finsternis absichtlich sind und bleiben, mögen das Licht nicht. Okay, da muss man in unser eigenes Herz schauen. Wenn ich eine negative Reaktion auf Gerechtigkeit und Gottes Wort habe, was ist es in meinem Herzen, das Finsternis mag? Das nicht im Licht sein will. Okay? So heute ganz kurz die drei Fragen, die wir immer wieder angegangen sind. Was ist Gerechtigkeit gemeint? Was ist mit Verfolgung gemeint? Und welche Verheißung ist damit verbunden? Das sind keine schweren Fragen. Aber wir gehen das jetzt Schritt für Schritt wieder durch. Wir haben Gerechtigkeit eigentlich schon behandelt. Ich habe jetzt nicht viel auf meinem PowerPoint. Das ist aus meiner Reisetätigkeiten-Dienstgrund. Aber wir haben die grobe Sachen. Könnt ihr euch noch erinnern an diesem Bild hier? Der Standard, Tuchelle am Stephansdom. Also wie lange soll diese Tuchelle sein? Da wurde es im Stein buchstäblich gemeißelt sozusagen. Du kannst hingehen, das ist der Standard. Gerechtigkeit an sich, wenn wir sagen, wir werden verfolgt wegen der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist nicht das, was ich finde als gerecht. Es ist nicht das, was mein Nachbar meint, ist gerecht. Es ist das, was Gott offenbart, als der, was der Standard ist. Gott ist der Standard. Er ist die Grundlage. Es ist seine Gerechtigkeit. Das, was korrekt ist nach seinem Empfinden. Warum darf Gott diesen Standard erstellen? Weil er Gott ist. Und da er Gott ist, geht auch natürlich darauf zurück, er ist der Erfinder von allem und auch von uns. Er weiß, wie das Ganze am besten funktioniert. Wer schreibt eigentlich eine Gebrauchsanleitung für das Auto, das du fährst? Eine konkurrierende Firma? Ich glaube, das wäre eine schlechte Idee. Die würden alles falsch da reinschreiben, damit du das Auto hast und alles funktioniert nicht nach Plan. Du sagst, warum? Das hilft nichts. Wer schreibt die Gebrauchsanleitung? Diejenigen, die das Auto gebaut haben, die wollen, dass du eine gute Erfahrung mit diesem Auto hast. Gott gibt uns in seinem Wort alles, was wir brauchen. Er kennt dich und mich besser, als du und ich uns selbst kennen. Und er sagt uns, was wir brauchen, damit wir ihn kennenlernen können, damit wir ihm zu Ehre leben können. Und das ist das Spannende, habe ich mit Christoph auch gestern kurz besprochen. Heute, wenn du jetzt sagen würdest, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du dich als Eigentum Gottes betrachten könntest. Die Welt sagt, du bist ein Psycho. Was? Nein, du bist der eigene Eigentum. Du gehörst dir selbst. Ja, und das soll schön sein? Auf dich alleine gestellt? Aber was, wenn dein Eigentümer der Schöpfer der Welt ist, der dich liebt, der dich leitet und führt, der für dich sorgt? Was kann schöner sein? Das ist das Beste. Es gibt so viel, das dieser Welt verkehrt tut, weil es nicht den Schöpfer folgt, Römer 1, sondern ihren eigenen Weg geht. Und liebe Geschwister, liebe Zuhörer, überlegt in deinem eigenen Leben, wie wichtig ist dir Gottes Gerechtigkeit, Gottes Wahrheit, Gottes Sicht der Sache? Hast du eben auch tatsächlich diese gesunde Art von Gottes Furcht? Und das ist auch spannend, weil wenn du gottesfürchtig bist, ist auch eine gewisse blanke Angst damit verbunden. Aber dann musst du, wenn du Jesus in diesem Formel hineinziehst, Jesus gibt dir dann Ruhe. Teilweise hast du das Problem heute, dass man gar nicht mehr Angst hat vor Gottes Gericht, Und man meint, Gott wäre so wie ein harmloser, netter Opa im Himmel. Ein dreiheiliger Gott. Davor sollten wir eine gewisse, richtige Angst auch haben. Aber dann, wenn, um diese Angst zu stillen, um das eben wieder zu beseitigen, wo schaust du hin? Es gibt Raum am Kreuz für dich. Der gleiche Gott, der deine Sünden bestrafen muss, weil er so heilig ist und keine Abstriche macht, ist der Mensch geworden ist, damit er deine Schuld bezahlen kann. Er hat alles für dich vollbracht. Und wenn du Jesus nicht hast, dann solltest du dich fürchten vor Gott. Tatsächlich. Gerechtigkeit ist das, was eigentlich Gott entspricht. Und wir haben in der Bergpredigt hier auch gesehen, dass Jesus sagt, es ist nicht einfach diese gesetzliche, äußerliche, pharisäische Gerechtigkeit. In Vers 20 sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wir haben jetzt eigentlich schon ganz tolle Beispiele für eine Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Schauen wir sie noch einmal an, oder? Ist das Gerechtigkeit? Ist das ein Standard Gottes? Ja, dass wir trauern über unsere Sünde. Dass wir tatsächlich eben geistlich arm sind. Dass wir sanftmütig sind. Dass wir dieses Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben. Das ist eigentlich der Standard. Und jetzt spannend, wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass da Parallelen gibt zwischen die Seligpreisungen, oder? Die geistlich Armen, das geht dann dahin, dass wir Barmherzigkeit haben, oder? Wenn ich arm bin und ich glaube, ich bin so groß, dann habe ich kein Problem, andere Leute Barmherzigkeit zu zeigen. Das Problem ist, wenn ich denke, ich bin der Große und die anderen sind die ganzen Idioten. Ja? Das ist das Stolz in mir. Was denkt ihr, ist der Nächste? Was ist das von nach der Gerechtigkeit, Hunger und Dursten? Natürlich das Letzte. Parallel dazu ist, wenn ich wirklich diesen Hunger und Durst habe, dann bin ich auch bereit dafür, Opfer zu bringen. Sogar dafür zu leiden. Das ist mir so, so wichtig. Ich möchte die Gerechtigkeit Gottes in meinem Leben erleben. Und da siehst du eben wieder diese parallele Struktur in diesen 8 Seligpreisungen. Der Herr Jesus will, dass wir ein Herz haben, das seine Gerechtigkeit liebt mehr als unser eigenen Weg. Und das ist dann ein verändertes Herz. Das ist dann ein neues Herz. Wir leiden nicht, weil wir Dummheiten getan haben. Das ist nicht, was Jesus hier anspricht. Die Verfolgung entsteht nicht deswegen, weil ich frech war in meiner Verkündigung des Wortes. Nein, nein, ich streite nicht, sondern ich bin milde und sanftmütig. Ich habe diese Eigenschaften in meinem Leben. Aber ich stehe zur Gerechtigkeit Gottes und eine gottlose Welt, da kommt es auch immer wieder vor, dass deswegen eben gelitten wird. So, als erstes dann ist die Frage, wie stehst du zur Gerechtigkeit Gottes? Wie wichtig für dich ist eben Gottes Wahrheit, Gottes Plan, Gottes Gerechtigkeit? Und zweitens sehen wir die Frage, oder betrachten wir die Frage, was ist dann eigentlich mit Verfolgung gemeint? Okay? Wurdest du jemals verfolgt, vielleicht als Kind, von deinem Bruder oder Schwester? Jagt dich nach, dir nach und du versuchst zu entkommen und die hören nicht auf. Vielleicht wollen sie dich packen und was weiß ich, verprügeln. Das ist dann natürlich kindlich und kommt immer wieder vor. Das ist jetzt bildlich gesehen vielleicht eine ähnliche, wie wir es hier haben. Das Wort bedeutet grundsätzlich eben nachjagen oder nachgejagt zu werden, vertrieben zu werden, hinter jemanden her sein, um einer Person Schaden anzurichten, nicht in Ruhe zu lassen. Manchmal sind es nicht äußerliche Dinge, sondern innerliche Dinge, die uns verfolgen. Irgendein Gedanke, dass wir nicht loswerden können. Irgendein Schuldgefühl, das wir nicht bereinigen können. Und innerlich haben wir dann keinen Frieden. Es verjagt uns. Es ist Verfolgung. Das ist natürlich in Jesus kann man diese Verfolgung lösen und wirklich Freiheit haben dafür. Es ist eine negative Sache. Es ist nicht, Verfolgung ist nicht etwas, das nur Christen erleben. Ich glaube, das ist uns klar, oder? Denkt nie, weil manche sagen, du musst am Wort Gottes glauben, weil schau, wie viele christliche Märtyrer es gibt. Und ich sage, ja, es gibt viele Märtyrer, viele Menschen, die für Jesus ihr Leben gegeben haben. Aber das kannst du genauso viel sagen über die Kommunisten. Wie viele Kommunisten in ihrem Kampf für Kommunismus haben ihr Leben aufgeopfert. Selbst in der Vergangenheit, in der Zeit der Nationalsozialisten, gab es nationalsozialistische Märtyrer, die für diese politische Bewegung ihr Leben gegeben haben. Das ist keine Begründung zu sagen, okay, jetzt glaube ich daran, weil Leute dafür gestorben sind. Das passiert in allen Facetten des Lebens. Das ist nicht der Grund, warum wir das glauben. Aber der Punkt ist, wenn du sagst, du bist davon überzeugt und du bist dann aber nicht bereit dafür zu leiden, wie stark ist deine Überzeugung? Heute gibt es jemanden in Russland, der verfolgt wird. Und der ist ein oppositioneller eben Politiker. Und ich kann mich mit seiner Politik gar nicht aus, aber er ist ein Beispiel der Verfolgung. Der heißt Nawalny. Die haben versucht, ihn umzubringen mit einem Giftanschlag. Hat nicht funktioniert, er wurde geholfen. Dann ging er zurück, wo? Nach Russland. Warum? Er will was ändern. Da wurde er verhaftet und jetzt sitzt er im Gefängnis. Das ist Verfolgung. Okay, das passiert nicht nur bei Christen. Aber das ist, was diese Idee ist von Verfolgung. Dass wegen einer Überzeugung, wegen einer Position, wegen wer du bist, wirst du von anderen nachgejagt, verfolgt. Du wirst in eine schwierige Situation hineingebracht. Und wenn du nachgeben würdest, könntest du vielleicht befreit werden. Aber da du nicht nachgibst, geht die Verfolgung weiter. Verfolgung ist etwas, das im Alten Testament auch immer wieder vorgekommen ist. Du siehst im Propheten Daniel, er geht nicht freiwillig nach Babylon. Er wird dorthin verschleppt. Aber dort ist er nicht bereit, sich zu verunreinigen mit eben dem Speise des Königs. In Daniel 1, Vers 8 steht, Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit den feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Damals für Juden gab es eine ganz, ganz strenge gesetzliche Vorgabe, was man essen und trinken durfte. Und der Grund dafür war, damit Israel als Nation abgetrennt, abgesondert ist von der Welt. Israel sollte als Nation eben eine Einheit bleiben, woraus der Messias entstehen kann. Diese Gesetze sind für uns heute nicht mehr notwendig. Der Messias ist schon gekommen. Daniel wusste, was Gott will. Daniel wusste, dass er abgesondert sein soll von allen anderen Völkern. Er darf sich nicht einfach da mit hineinmischen lassen. Und er stand dazu. Dann später, als er ein alter Mann war, in Daniel Kapitel 6, und übrigens die Verfolgung da ist, was für ein Stress auf ihm kam. Aber Gott hat ihm da geholfen. Er ist dann eben, er durfte das essen, was Gott gefällt, und der Herr hat ihm gesegnet und hat ihm wirklich stark geholfen. Da kannst du in Daniel Kapitel 1 nachlesen. Aber dann in Daniel Kapitel 6 kommt dann in seinem hohen Alter die Situation vor, wo seine Kollegen ihn loswerden wollen. Das ist jetzt nicht Verfolgung wegen Gerechtigkeit willen. Das ist reine Politik. Also sie mochten ihn nicht, sie wollten ihn loswerden. Aber hier kommt dann die Verfolgung wegen Gerechtigkeit, weil sie haben gefunden, wir können ihn schnappen, wenn wir ein Gesetz erlassen, wo drin steht, du darfst nicht beten zu deinem Gott, du musst für einen Monat lang nur dem König bitten für das, was du willst. Und sie wussten, wenn Daniel dieses Gesetz kennt, wird er trotzdem beten. Und das ist Gerechtigkeit. Und da steht dann eben in Daniel Kapitel 6, Vers 9, dass als dieses Gesetz erlassen wurde, als er das hörte, ging er zu seinem Zimmer, öffnete er die Tür, die Fenster. Und was hat er getan? Er hat gebetet. Er war nicht bereit, wegen dieser offensichtlichen Angriffe seiner politischen Feinde, sich von der Gerechtigkeit Gottes wegziehen zu lassen. Das ist dann, wo du sagst und wo du merkst, hier ist einer, der tatsächlich die Gerechtigkeit Gottes auf erste Stelle hat. Das ist, was es bedeutet, dann eben verfolgt zu werden. Wie ist es dann in unserem Leben? Kommt es dazu, dass wir Ausreden machen und dass wir sagen, hey, ein bisschen ein Kompromiss hier ist eh okay, damit es uns das Leben ruhig weiterverläuft? Oder ist in unserem Herzen diese klare Erkenntnis da? Da, wo Gott seinen Willen, seine Wahrheit offenbart hat, da gibt es keine Kompromisse. Ich kann nicht in einem Job arbeiten, wo Menschen umgebracht werden. Und das müssen wir sagen. Wie viele Millionen? Okay, ich kann nicht da mitbeteiligt sein. Und wir haben Krankenschwester hier in der Gemeinde, die das jetzt natürlich nicht machen. Es ist nicht, dass du gar nicht in so einem Beruf arbeiten kannst. Aber stell dir vor, einer kommt und sagt, du musst jetzt mitmachen. Natürlich da. Sag mal, nein, kann ich nicht. Ich kann nicht lügen für meinen Chef. Ich kann nicht betrügen für meinen Chef. Ich kann nicht sündig leben und meinen, ich bin berechtigt dazu, weil so läuft das Leben einfach. Nein, nein. Gerechtigkeit, ich hungere und durste danach und ich muss im Rahmen Gottes Gerechtigkeit bleiben, um den Herrn Jesus zu ehren. Und das bringt uns dann zu unserem dritten und letzten Punkt dann heute. Und zwar, welche Verheißung ist damit verbunden? Jesus schließt hier mit der gleichen Verheißung ab, womit er angefangen hat. Es ist ziemlich einfach, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Es entspricht ein Herz, das neu geboren ist. Ein Herz, das vom Herrn verändert wurde. Und du hast diese Sicherheit, du gehörst zu Gottes Reich. Du gehörst zu seinem Volk, zu seiner Nation. Das entsteht aus dieser Herzensveränderung, das der Herr Jesus herbeibringt. Schlag Psalm 15 auf, das ist nichts Neues. Psalm 15, da spricht David. In Psalm 15 steht, Herr, und da, wer du merkst, ist groß geschrieben, Jahwe, das persönliche Name Gottes, Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf bei dir wohnen? Wer darf bei dir Quartier eben nehmen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet von Herzen? Wer keine Verleumdungen herumträgt auf seiner Zunge? Wer seinen Nächsten nichts Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht? Wer den Verworfenen, das ist ein bisschen für uns, weil wer sind die Verworfenen? Wir können jetzt sagen, die Gottlosen, die Sündhaften, das, was verworfen ist vor Gott, die Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Man könnte so die Frage stellen, wer sind deine Helden? Welche Menschen in dieser Welt betrachtest du besonders als toll? Oh, die sind so cool. Okay, sind das die gerechten Menschen? Menschen, die gottesfürchtig sind? Oder sind das irgendwelche, was weiß ich, Prominenten? Irgendwelche Leute, die verworfen vor Gott sind, durch und durch? Wer sein Geld nicht um Wucherzinsen gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen. Wer dies tut, wird ewiglich nicht wanken. Selbst im Alten Testament siehst du, was Gerechtigkeit ist vor Gott. Und auch damals mussten sie auf Gott vertrauen, weil sie haben das nicht mit Vollkommenheit geschafft. Sie mussten Gott für Gerechtigkeit vertrauen. Und wir vertrauen den Herrn Jesus Christus für unsere Gerechtigkeit. Schau auch Römer 12 bitte. Römer 12, 1 und 2. Eine sehr bekannte Stelle. Aber angesichts der Barmherzigkeit, also der Errettung, die ein Christ hat, Was ist unser Vorrecht? Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges. Wer bestimmt, was wohlgefällig ist? Ich oder Gott? Es ist seine Gerechtigkeit. Wir bringen unser Leib, unser Leben, wer wir sind, was wir tun, was wir denken, unser Herz zum Herrn. Und wir sagen, Herr, nimm das. Wir bringen es als heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Ist ein Opfer was Angenehmes? Was tut man mit einem Opfer? Bitte? Okay, es ist aber was Angenehmes für Gott, aber ich rede von unserer Perspektive. Was tut man mit einem Opfer? Okay, also, wenn jemand anders ein Opfer ist, aber ein Opferlamm, was wird mit einem Opferlamm gemacht? Wenn man etwas auf einen Altar aufopfert, was passiert mit diesem Wesen? Es wird geschlachtet. Es stirbt. Vergießt sein Blut. Hört auf zu leben. Wir haben das gelesen in Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Aber wer lebt jetzt? Christus in mir. Ich lebe noch, aber Jesus lebt durch mich. Das ist christliche Hingabe, das ist Bereitschaft für Gerechtigkeit Jesu auch zu opfern. Und ja, das stimmt, das ist angenehm vor Gott, das gibt Gott die Ehre. Und das Spannende ist, du bist auch befreit. Wenn du nicht mehr dich selbst gehörst und jemand behandelt dich schlecht, dann gehst du zu deinem Eigentümer und sagst, hey, Herr, weißt du, schau, was er mit deinem Stern jetzt gemacht hat. Weißt du, wie der mit deinem Stern jetzt umgeht? Bitte hilf mir, ich gehöre dir. Oder dein Geld wird von irgendjemandem schlecht verwendet. So, Herr, weißt du, was die mit deinem Geld gemacht haben? Das ist nicht mein Geld, es ist sein Geld. Herr, weißt du, ich bin deins. Tu mit mir, was du willst. Ich gehöre dir, ich bin frei. Das ist wirklich Glück, eine glückselige Situation. Wir sind, wenn wir Jesus kennen, wir dürfen Himmelsbürger sein, die opferbereit sind, die auch Jesus nachfolgen in allen Facetten ihrem Leben. So, gehst du Kompromisse ein? Welche Kompromisse hat Jesus, ist Jesus eingegangen? Welche Kompromisse, was den Willen Gottes, der Gerechtigkeit Gottes anspricht, hat er erlaubt? Wo hat er gesagt, Herr, ich glaube, Vater, nicht mein Willen, sondern 90% dein Wille. Ja, da war es nicht 90%, da war es 100%. Nicht mein Wille, sondern dein Wille, 100%. Aber ganz genau, das ist, wo das vorkommt. Es war 100%, es war ganz und gar Gott. Du hast das Sagen in meinem Leben, ich folge dir nach. Er hat keine Kompromisse gemacht. Er hungerte und dürstete nach Gerechtigkeit. Er war bereit, auch die ganzen Schmähungen des Volkes damals anzunehmen. Er war treu bis zum Schluss. Und das ist auch, was die Jünger erlebt haben. Sie waren bereit, auch dass es denen was kostet für ihre Gerechtigkeit. Nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt Jesu, nachdem eben Pfingsten schon passiert ist und die Jünger werden verfolgt, sie sollen nicht mehr in diesem Namen reden, wurde ihnen gesagt. Sie wurden misshandelt. Apostelgeschichte 5, Vers 41, da steht, und sie gingen nun voll Freude vom Hohen Rat hinweg, da wo sie gerade misshandelt wurden. Voller Freude, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, täglich, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Ihr Leben drehte sich nicht um Ruhe und keine Verfolgung erleben, keine Schwierigkeiten haben. Ihr Leben drehte sich darum, das Evangelium zu lehren, zu verkündigen, Jesus zu ehren. Die Gerechtigkeit Gottes wirklich auf erste Stelle zu stellen. Liebe Geschwister, das ist eben, was es bedeutet. Jesus schließt diese 8 Seligpreisungen damit ab und sagt, wenn dein Herz wirklich mit dieser Wahrheit verbunden ist und du ein Kind Gottes bist, ein Himmelsbürger bist, dann bist du auch bereit, dafür Opfer zu bringen, dafür zu leiden. Es wird dir auch was kosten, aber du bist auch ganz damit einverstanden. Und wie viele Menschen gibt es, die beim Herrn bleiben und gerne christlich sind, bis es heißt, du musst leiden für Jesus. Es ist nicht alles angenehm. Es kostet dir etwas. Alle Menschen werden dich nicht segnen, wenn du dastehst und sagst, nein, Gott ist doch Gott. Und dann, oh, das weiß ich nicht. Das habe ich leider auch erlebt, immer wieder. Die Frage ist, jemand, der in deinem Herzen, bist du bereit, wirklich für Jesus nicht nur diese Theorie in deinem Kopf zu haben, sondern auch dein Herz für den Herrn so hinzugeben, dass du auch Leid und Verfolgung in seinem Namen für Gerechtigkeit akzeptieren könntest. Und die Antwort ist nur mit seiner Gnade. Aber die Frage ist, willst du das? Vielleicht hast du ein bisschen bist du selbst unsicher, sag, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Okay, das ist eine gesunde Angst. Aber möchtest du das? Würdest du sagen, ich möchte lieber für Jesus leiden, als ihm verleugnen? Das wäre und ist mein Herzenswunsch. Dann bist du in der richtigen Kategorie. Und der Herr wird dir zur richtigen Zeit die Gnade geben, wenn es dazu kommt. Nächste Woche werden wir genauer betrachten, nicht einfach allgemein für Gerechtigkeit zu leiden und verfolgt zu werden, sondern konkret, tatsächlich als Jünger Jesu. Jemand, der sich an Jesus direkt hängt und verbindet. Aber heute ganz allgemein, sind einfach die allgemeine Gerechtigkeit Gottes so wichtig zu dir, für dich? Seine Ordnung, Schöpfungsordnung, Lebensordnung, seine Gerechtigkeit, seine Wahrheit. Möge der Herr uns Kraft geben, in ihm stark zu sein und ihn zu